andererseits nagten Zweifel an mir. Lag es wirklich an mir oder daran, dass ich einfach nicht am richtigen Ort war? War das Leben, das ich führte, verkehrt oder war ich es? War meine Ehe dysfunktional oder war ich es? Und sollte ich mit all meinen seelischen und körperlichen Einschränkungen mich überhaupt um ein besseres Leben bemühen oder mich doch mit dem kleinen, überschaubaren Radius zufrieden geben, den ich bewältigen konnte? Sollte ich nicht froh sein, dass ich überhaupt irgendeinen kleinen Teil der Welt für mich beanspruchen konnte, dass ich so etwas hatte wie einen geregelten Alltag, einen Mann, ein Dach überm Kopf? Entgegen Jakobs Hoffnung war Milan keine meiner unbeständigen Ideen. Er blieb und etablierte sich. Da er in einer anderen Stadt lebte und selbst eine Partnerin hatte, beschränkten sich unsere Treffen auf wenige im Jahr. Dafür hatten wir fast täglich über Skype Kontakt. Jakob hatte mir zwar seinen Segen gegeben, trotzdem hatte ich ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ich kam mir vor wie der Sündenpfuhl in dieser Beziehung. Er schien von unserer offenen Regelung keinen Gebrauch zu machen, ja, es nicht einmal zu brauchen. Wenn ich ihn damit aufzog und ihn fragte, ob er denn nicht auch mal andere Frauen treffen wollte, schüttelte er den Kopf. Dann lächelte er milde, sagte, dass er sich in seiner Jugend die Hörner zur Genüge abgestoßen hatte, dass er einen gemütlichen Abend mit gutem Wein, jedem Sex, Dates oder Schwärmereien vorzog. Aber es war nicht nur Jakobs Bedürfnislosigkeit, es war auch die gesellschaftliche Moralvorstellung, dass Liebe exklusiv und in irgendeiner Art und Weise so rationiert ist, dass sie nur auf einen PartnerIn begrenzt sein sollte, die mir Schuldgefühle machte. Dass meine Gefühle dieser Vorgabe nicht nachkamen, machte mich abwechselnd frei und verzweifelt. Im Sommer wurde Jakob sehr krank. Ich wachte nächtelang an seinem Bett, erst zu Hause, dann im Krankenhaus.